Das Bild von Ostdeutschland ist ja noch immer geprägt vom wirkmächtigen Narrativ des braunen rechten Ostens. Schaut man sich jetzt die Wahlergebnisse der letzten Landtags- und Bundestagswahlen an, dann bestätigt sich das auch, also bei mindestens einem Viertel der WählerInnen, denn die haben AfD oder andere rechte Parteien gewählt und es sind auch die ostdeutschen Bundesländer, in denen Corona-LeugnerInnen mit Neonazis und RusslandsympathisantInnen montags zu Tausenden auf die Straße gehen. Nun meinen Sie, in diesem Narrativ über den Osten fehlt etwas? Die Gesellschaft des Ostens sei gar nicht so braun und deutsch. Es sei bereits eine Gesellschaft der vielen. Woran würden Sie das denn festmachen?
Also ich fange vielleicht mal auch mit meiner eigenen politischen Erfahrungen an, die ich tatsächlich sehr stark 2019 gemacht habe mit dem Unteilbar-Bündnis, wo sozusagen 2019 die sächsischen Landtagswahlen anstanden und die große Gefahr bestand, dass die AfD in die Regierungskoalition mit einzieht und Mehrheiten schafft. Und das war auf jeden Fall ein starker, prägender Moment für mich, weil ich gemerkt habe, ah ja krass, die 40.000 Leute, die 2019 in Dresden da sozusagen auf die Straße gegangen sind, sind überwiegend ostdeutsche zivilgesellschaftliche Organisationen und allen voran auch der Power-Parade-Block, der sozusagen von Rassismus betroffenen Menschen, People of Color, Ossis of Color sozusagen organisiert und vor allem organisiert worden ist. Und das war auf jeden Fall für mich ein Aha-Moment, wo ich festgestellt habe, ah ja, irgendwie gibt es hier doch nicht nur die 90er Baseballschlägerlage-Jahre und den braunen Osten und die AfD, sondern die tatsächliche Gesellschaft der vielen auch hier in Ostdeutschland. Und das wollen wir sozusagen verstetigen, weil das Unteilbar-Bündnis ja jetzt auch im September ihre Auflösung bekannt gegeben hat und wir jetzt darüber nachdenken müssen, einerseits wie wir neue Bündnisse schaffen, neue Öffentlichkeiten, aber auch neue Anknüpfungspunkte für die Gesellschaft der vielen, um sie sozusagen jetzt auch dezidiert zu den nächsten sächsischen Landtagswahlen sich organisieren zu lassen.
Ja, und ich würde das vielleicht auch noch mal ergänzen. Weil natürlich ist es irgendwie nach wie vor, also es ist ein Problem und es ist auch ein Ausdruck irgendwie der ostdeutschen Zivilgesellschaft, dass die AfD hier so stark ist und was du auch schon angesprochen hast, ne, die Montagsdemos und hier so ein bestimmt, also so einen sehr, sehr starken, wie sagt man, Zuruf bekommen. Gleichzeitig braucht es aber so immer wieder so dieses Zusammenkommen und dieses sich auch irgendwie wahrnehmen und sehen, unabhängig jetzt auch von der Unteilbar-Demo, die ja jetzt genau einmalig in dem Rahmen irgendwie in Dresden stattfand, um irgendwie auch zu sehen und zu merken, dass man irgendwie nicht alleine ist oder nicht alleine gegen Windmühlen kämpft, sondern dass die, genau wie Tron gesagt hat, Gesellschaft der vielen halt auch hier existent ist. Und dazu wollen wir unter anderem auch einen Ort schaffen, um das halt immer wieder, um Leute immer wieder zusammenzubringen und diese Vernetzungsarbeit auch zu machen.
Sie haben ja jetzt hauptsächlich vom Unteilbar-Bündnis gesprochen. Vielleicht auch Frage dazu, was gibt es denn vielleicht abseits davon noch für konkrete langjährige Projekte und Vernetzungen, die aufzeigen, dass es eben auch in den neuen Bundesländern eine Gesellschaft der vielen besteht und gelebt wird?
Also genau, es gab jetzt also hier jetzt letztes Wochenende erst die Heimat-Ost-Konferenz, Konferenz für Migration und migrantische Kämpfe des Ostens in Leipzig. Und da kamen total viele Initiativen und Vereine und Verbände zusammen. Und da ist zum Beispiel auch nochmal super deutlich geworden, dass die Dachverbände für Migrantinnenorganisationen in Ostdeutschland, das sind Dachverbände, die es jetzt noch nicht seit Jahrzehnten gibt, sondern die sich irgendwie in dem letzten Jahrzehnt, in den letzten 5-6 Jahren entstanden sind und ein riesiges Netzwerk mittlerweile bilden über Ostdeutschland, in dem sich ganz viele vorher selbstorganisierte migrantische Vereine für sich alleine gekämpft haben und jetzt halt in dieser großen Dachverbandorganisation irgendwie eine Struktur finden und Unterstützung und auch sich gegenseitig unterstützen. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr große Veränderung oder etwas, was sich irgendwie entwickelt hat jetzt in dem letzten Jahrzehnt. Dann gab es das NSU-Tribunal in Chemnitz, das ja auch im Anschluss an das NSU-Tribunal in Köln ein super wichtiger Moment irgendwie war in Ostdeutschland. Weil es da auch nochmal um den NSU konkret auf Sachsen bezogen gibt, aber auch um die Erfahrungen der BPOCs und Migrantinnen in Sachsen und in Thüringen und ostdeutschen Ländern.
Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die kontinuierlich stattfindet, die vielleicht nicht immer sichtbar ist für alle, aber es wird so viel, ich nenne es mal Demokratiearbeit geleistet von migrantischen Selbstorganisationen, indem sie Vereinsstrukturen mit aufbauen, klassisch Leute, die sozusagen Sprachbarrieren haben, zu den Ämtern führen, um sozusagen Teil dieser Gesellschaft zu werden, aber auch gleichzeitig all diese Kämpfe für die Leute, die sozusagen keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, von Abschiebung bedroht sind. Also dort gibt es sozusagen auch eine starke mediale Aufmerksamkeit. Das Letzte, was wir da erlebt haben, ist Pham Phi Son, der als vietnamesischer Vertragsarbeiter seit über 30 Jahren in Deutschland lebt und jetzt plötzlich sozusagen abgeschoben werden soll. Aus nicht unergründlichen Gründen, aber Gründen, die einfach nicht akzeptabel sind, wenn das Menschen sind, die seit über 30 Jahren hier leben. Und ja, und die Heimat-Ost-Konferenz hat das jetzt am Wochenende auch nochmal dargestellt, dass es dort auf jeden Fall auch Unterschiede gibt zwischen Ost- und Westdeutschland und wir hier eigentlich in Ostdeutschland erstens so ein bisschen aufmachen, um diese, ich nenne es mal, migrantischen Infrastrukturen weiter auszubauen. Und gleichzeitig geht es ja sozusagen nicht nur um Migrantinnen, sondern die Gesellschaft an sich, weil wir ja sozusagen merken, dass der Einfall von rechts, die Wahlergebnisse der AfD, Klimakrise, Energiekrise, alles kulminiert irgendwie gerade so krass zusammen. Und es gibt natürlich auch weitere Akteurinnen hier in Ostdeutschland und Sachsen, beispielsweise der System Change Konzept Ende Oktober vom SDS ist wichtig zu nennen oder eben auch das Konzeptwerk Neue Ökonomie, die stetig sozusagen Konferenzen ins Leben rufen, um tatsächlich auch utopische Räume zu öffnen, wie wir die Zukunft für alle gestalten. Also das alles haben wir sozusagen in einer Art und Weise auf dem Schirm. Und also ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall eine Gesellschaft der vielen, um nicht nur unteilbar zu nennen.
Ja, und Sie sind ja jetzt MitorganisatorInnen der MICOPA-Konferenz, die jetzt an diesem Wochenende in Leipzig stattfindet und die blicken möchte auf migrantische und postmigrantische zivilgesellschaftliche Arbeit im Osten. Was waren denn die Anfänge bzw. Auslöser dieser Arbeit?
Die Anfänge dessen waren tatsächlich klassischerweise ein Antrag, den wir stellen müssen und wo wir uns überlegen müssen, was packen wir da in den Antrag rein, um sozusagen uns eine Relevanz zu geben, aber auch unseren GeldgeberInnen, weil das alles funktioniert ja sozusagen nicht ohne Geld. Und wir haben festgestellt, dass die Koalition in ihrem neuen Koalitionsvertrag sich recht positiv auf eine Einwanderungsgesellschaft bezogen hat. Und wir wollten uns ganz genau anschauen, welche Grenzen und Potenziale stehen denn da tatsächlich drin, um sozusagen eine progressive, emanzipatorische Migrationspolitik in Deutschland umzusetzen, ohne dabei auch die ganzen Felder von Asylpolitiken auszuschließen. Das vergisst man ja an der Stelle doch recht schnell. Und deswegen ist das sozusagen unser Ausgangspunkt gewesen. Und wir wollen das sozusagen am ersten Tag, darf ich das schon ausführen und aufs Programm eingehen oder führt das jetzt zu weit?
Nö, gerne drüber sprechen. Also wir haben auch noch eine Frage zu, was dann auf der Konferenz diskutiert wird, was geplant ist. Also so, wie es euch passt.
Okay, also vielleicht nur noch eine Brücke und dann mache ich da vielleicht erstmal einen Punkt. Es ist ja wichtig, der Koalitionsvertrag, das ist ja sozusagen alles auch eine juristische Sprache und wir wollen sozusagen auch mit Juristinnen, mit dem hier vom Postmigrantischen Juristinnenbund, aber auch mit Asim Semishoglu vom Haus der sozialen Vielfalt sprechen, damit sie für uns diese Übersetzungsleistung machen, um sozusagen für zivilgesellschaftliche Akteure dieses Wissen auch nutzbar zu machen. Und da mache ich jetzt erstmal einen Punkt.
Mit der 7. MICOPA-Konferenz zu postmigrantischen Allianzen wollen Sie dann ja auch auf die zivilgesellschaftliche Arbeit im Osten, wollen Sie die aus der Unsichtbarkeit holen. Warum wurde da die Konferenz als Medium gewählt, beziehungsweise wie soll das mit dieser Konferenz dann angegangen werden?
Das ist eine gute Frage, weil es ist ja auch immer die Frage, ne, wie erreicht man irgendwie Menschen, was ist irgendwie, wo kann man so Schnittstellen herstellen etc. Und das hat natürlich die Konferenz nur ein Element von vielen Möglichkeiten. Aber was ich vorhin auch schon so ein bisschen angebracht habe, ich finde es immer wichtig, jetzt gerade nach irgendwie 2,5 Jahren Corona immer wieder diese Orte zu schaffen, in denen irgendwie Menschen zusammenkommen. Also seien es jetzt die Teilnehmenden, seien es die Referentinnen, seien es all die verschiedenen Institutionen, die da auch mit reingezogen werden organisatorisch. Also ich finde, zum einen braucht es irgendwie, ist so eine Konferenz ein Format, in dem man sich irgendwie physisch sehen kann, in dem man sich austauschen kann, in dem man sprechen kann. Und dann braucht es meines Erachtens, und dafür ist eine Konferenz auch ein gutes Format, immer wieder den Raum auch zu diskutieren und den Raum sich irgendwie so auszutauschen und da irgendwie sich auch vielleicht manchmal zu verlieren in einem Gespräch, aber dann auch irgendwie immer wieder in so Aushandlungen zu treten. Und ich glaube, das fehlte, oder das war einfach die letzten Jahre schwierig, und das entsteht auch in so einem digitalen Raum oft dann nicht, weil dann halt eben diese Pausen fehlen und dieser Austausch. Und zum anderen ist das ja auch die 7. Mikopa-Konferenz. Das heißt, das schließt auch an eine 7-jährige Tradition an, dass Mikopa immer jedes Jahr diese Konferenz organisiert, und daran haben wir jetzt angeschlossen.
Und wir haben es gerade schon kurz angeschnitten, kommen jetzt auch zu dem Punkt, was genau wird denn auf der Konferenz diskutiert? Was ist geplant? Welche Programmpunkte wird es geben?
Genau, ich hatte ja schon sozusagen am Freitag so ein bisschen begonnen, dass es da vor allem auf juristische Analysen sozusagen kommt, auf Bundesebene, aber sozusagen auch die Übersetzungsleistung auf die sächsische Landesebene sozusagen getätigt wird, weil das ja auch immer nochmal Unterschiede sind, wie sozusagen die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Migration verhandelt werden. Und da ist es in Sachsen so, dass es da sehr regressiv ist und schwierig, und deswegen genau sozusagen diese zwei Ebenen. Und Auftaktpanel des Ganzen steht tatsächlich unter der Frage, was überhaupt gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, weil es seit neuesten ein Forschungsinstitut gibt, Gesellschaft für gesellschaftlichen Zusammenhalt, die sich auch sozusagen aus so einer wissenschaftlichen Perspektive mit dem Wirkungszusammenhang von Institutionen und Rassismus auseinandersetzen. Und da wollen wir uns halt fragen, was ist da in diesem Kontext gesellschaftlicher Zusammenhalt, und wollen das dann sozusagen nochmal perspektivieren mit Özcan Karademir, dem Geschäftsführerverband binationaler Familien in Leipzig, um das aus so einer dezidiert ostmigrantischen Perspektive mal einzunehmen, aber auch noch mit Elisa Gutsche, die sozusagen eine sehr starke Perspektive hat zur DDR-Transformationsgeschichte als Person, die Politikwissenschaften und auch Jura studiert hat und aus Pirna kommt. Und am zweiten Tag wollen wir das Ganze versuchen, von der Theorie in die Praxis, in die Zukunft zu übersetzen, indem wir mit Dr. Noah K.H., die jetzt seit neuestem wissenschaftliche Geschäftsführerin ist vom Dezim-Institut in Berlin, neue Visionen zu zu perspektivieren, an welchen Momenten und welche Räume wir brauchen, um gerechtere Migrationspolitiken auch umzusetzen. Und im Anschluss geht es dann wirklich um Handarbeit in Workshop-Phasen, um die Themen von Organizing, wie organisieren wir uns, wie organisieren wir Mehrheiten. Wir haben eine Kooperation mit der Galerie für zeitgenössische Künste zum Thema Bilder lesen, die aktuell gerade eine Ausstellung haben, um sozusagen mal kolonialkritisch Bilder lesen zu können. Wir laden auch mit den neuen sächsischen DemokratietrainerInnen des Dachverbands sächsischer Migrantinnenorganisation zu einem Austausch im Vernetzungsraum ein und wollen auch nochmal konkrete Anhaltspunkte zu Fördermitteln für Selbstorganisationen geben, in gemeinsamer Kooperation mit dem Jugendstil. Und das Ganze wird dann abgerundet, sage ich jetzt mal, mit einem Panel zur Frage zur Notwendigkeit postmigrantischen Antifaschismus und den Perspektiven sächsischer Bündnispolitiken, und versuchen dort nochmal so ein paar Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, was eigentlich beackert, bearbeitet und organisiert werden muss, damit wir in 2 Jahren hier in Sachsen auch wieder als Gesellschaft der vielen auf die Straßen kommen können. Und zwischendurch gibt es immer wieder Anlass, zusammenzukommen, nicht nur inhaltlich, sondern auch mit dem Essen. Das ist für uns irgendwie auch ein großes Anliegen, dass Essen als Teil dieser Konferenz immer wieder einen Raum von Begegnung schafft. Und da wird uns Guten Appetit Leipzig heißt die Crew uns dabei unterstützen, dass alle TeilnehmerInnen gut versorgt werden. Und ab 20 Uhr gibt es dann noch ein Abschlusskonzert von Tacna Trio.
Würde ich auch noch mal kurz die Brücke hier zur Heimatkonferenz schlagen, die Heimat-Ost-Konferenz, die letzte Woche war hier in Leipzig. Und die Konferenz hat auch mit einem Panel geendet, wo es um rassismuskritische Bündnispolitiken in Ostdeutschland bzw. Sachsen ging. Und die Idee war auch so ein bisschen sozusagen die Brücken zu schlagen zwischen diesen beiden Konferenzen und jetzt sozusagen an der Frage auch anzuschließen für das kommende Wochenende, wie genau, was Trong auch gerade nochmal deutlich gemacht hat, aber wie sozusagen, was es auch irgendwie braucht für rassismuskritische Bündnispolitiken in Zukunft Und natürlich mit dem Ziel, dass wir irgendwie aus dieser Konferenz rausgehen, nachdem das die letzte Woche auch schon diese Konferenz gab und irgendwie nochmal mehr in die Vernetzung gehen und auch nochmal mehr darin gehen, dass diese Beziehungen und diese Kontakte, die irgendwie die letzten zwei Wochenenden entstanden sind, irgendwie auch ein guter Start sein können für das, was irgendwie an Organisation in den nächsten Monaten und ja, vor allem Monaten würde ich sagen, bis zu der nächsten Landtagswahl oder bis zu den nächsten kommenden politischen Krisen irgendwie standhalten kann.
Ja, danke auf jeden Fall für diesen sehr ausführlichen Einblick in das, was uns oder was Teilnehmende am Wochenende auf der Konferenz erwartet. Wer ist denn eingeladen, an der MIKOPA-Konferenz in Leipzig teilzunehmen? Vielleicht abschließend dazu noch.
Ich würde sagen, eingeladen sind wirklich alle Menschen, die sich irgendwie, ja, die sich als Teil irgendwie dieser postmigrantischen ostdeutschen Gesellschaft fühlen und irgendwie in dem Kontext die bestehenden Verhältnisse irgendwie kritisieren und sich darin organisieren wollen oder einfach auch, also das macht ja vor allem das Panel am Freitag, es ist ja schon auch eine Fusion zwischen, ich würde sagen, Aktivismus und Wissenschaft und auch nochmal so eine dezidierten Analyse auch zum Beispiel um dieses Konzept des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Also da kommen, glaube ich, ziemlich viele Interessen zusammen und genau an dieser Stelle auch nochmal eine herzliche Einladung an alle, die das gerade angesprochen hat, da vorbeizukommen.
Ja, und darüber hinaus würde ich auch sagen, alle diejenigen, die sich vielleicht auch noch überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wir bieten sozusagen neben diesen ganzen Inputs, Vorträgen und Workshops auch noch zwei Ausstellungen an. Die eine Ausstellung ist vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften zum Thema P wie Protest, auch mit einem starken Schwerpunkt auf Ostdeutschland. Und die andere Ausstellung, genau, ist vom Aktionsbündnis Colonial Memory Retelling Doha. Da geht es um die Aufarbeitung der deutsch-ostafrikanischen Ausstellung während der Industrieausstellung Ende des 19. Jahrhunderts in Leipzig. Und da gibt es zwei Führungen. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein kulturelles Programm, was, glaube ich, auch nochmal alle ansprechen können, die sich irgendwie auch noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich alle, die Barriere, die ich darin sehe, ist tatsächlich die fehlende Mehrsprachigkeit. Also alles wird auf Deutsch, vereinzelt auch nochmal auf Englisch stattfinden. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich so die Barriere. Und da wollen wir auch zukünftig daran arbeiten, dass es sozusagen anders funktioniert. Aber das ist doch ein sehr großer Aufwand, solche Konferenzen mehrsprachig anbieten zu können.